NDR Info. Echo des Tages.
Die Fahndung nach den EHEC-Erregern läuft auf Hochtouren. 3 Todesopfer hat das Durchfallbakterium vermutlich schon gefordert. Die Infektion breitet sich weiter aus. Außerdem berichten wir im Echo des Tages über die erste Bilanz des runden Tisches Kindesmissbrauch, die Verteidigerplädoyers im Kachelmann-Prozess, weitere Kernschmelzen in Fukushima, den Besuch des US-Präsidenten bei der englischen Königin und die neue Aschewolke aus Island. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. EHEC hat die ersten Todesopfer gefordert und die Zahl der Erkrankungen mit dem Durchfallerreger steigt und steigt. Als Ursache wurde zunächst ungewaschenes, mit Gülle verschmutztes Obst und Gemüse vermutet, aber tatsächlich stehen die Mediziner noch immer vor einem Rätsel, woher die Infektionen kommen. Heute Nachmittag lud das Robert-Koch-Institut in Berlin zu einer Pressekonferenz. Peter Mücke war dort.
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Reinhard Burger, ist alarmiert.
Das Geschehen hat sich stark entwickelt seit gestern. Wir haben so viele EHEC-Fälle in diesen paar Tagen wie vorher in einem ganzen Jahr oder länger. Also die Zahlen steigen.
Und zwar rasant. Der Erreger breitet sich ungewöhnlich schnell aus. Und auch die Fälle mit besonders schwerem Verlauf steigen.
Als RKI-Zahl gehen wir von mehr als 80 Husfällen aus, also dem schweren Verlauf einer EHEC-Erkrankung. Und wir müssen auch klar sagen, dass wir mit Todesfällen rechnen müssen. Angesichts der großen Zahl steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit auch, dass Todesfälle auftreten.
HUS heißt hämolytisch-urämisches Syndrom. Dabei tritt beim Patienten nicht nur schwerer Durchfall auf, die Nieren versagen und die Zahl der Blutplättchen nimmt ab. Auch weitere Organe können geschädigt werden. Normalerweise gibt es nur 50 bis 60 solcher HUS-Fälle im Jahr. Jetzt schon mehr als 80.
Und das ist halt schon erschreckend viel,
sagt Burger. Die Experten rätseln weiter, woher der gefährliche Erreger kommt und konzentrieren sich zurzeit auf Norddeutschland, wo es weiterhin die meisten Fälle gibt.
Wir haben ein großes Team nach Hamburg geschickt. Der Grund ist, dass in Hamburg die meisten Fälle auftraten. Somit ist dort die Chance am größten, dass man bei der Suche nach der Ursache etwas herausfinden kann.
Die Wissenschaftler versuchen, einen Zusammenhang zwischen den Fällen herzustellen. Etwa ein Lebensmittel, das viele der Erkrankten gegessen und sich so infiziert haben.
Die üblichen Verdächtigen sind rohes Fleisch, Rohwurst oder Lebensmittel, die man roh verzehrt und die irgendwie Kontakt hatten zu rohem Fleisch, also auf demselben Brett geschnitten. Und die anderen bekannten Infektionsquellen ist Rohmilch und Rohmilchprodukte, wo also eine Hitzebehandlung unterblieb.
Eine Infektion durch Gülle, Düngung auf Gemüse hält Burger dagegen für eher unwahrscheinlich. Auch der Bauernverband hatte auf solche Meldungen skeptisch reagiert. Ungewöhnlich ist, dass nicht hauptsächlich Kinder erkrankt sind.
Es sind mehr Erwachsene als üblicherweise und bei den Erwachsenen sind mehr Frauen. Das ist mit ein Argument, weswegen man zum Schluss kommt, es sind Lebensmittel, also irgendein Fertig-Lebensmittel, weil in unserer Gesellschaft doch weiterhin Frauen häufiger mit Lebensmitteln befasst sind.
Auch eine Infektion von Mensch zu Mensch ist möglich, weshalb das Robert-Koch-Institut zur verstärkten Hygienemaßnahmen rät, etwa in der Pflege von Kranken oder Alten. Bei der Lebensmittelzubereitung warnt Burger jedoch vor Panik.
Das Bakterium ist aber nicht resistent gegen Hitzeeinwirkungen, also normales Garen, 10 Minuten 70 Grad, das kriegen Sie selbst in einem Rosé-Stück Filet hin, tötet Enterobakterien ab. Abwaschen ist nicht so gut wie Kochen.
Sie haben es gehört, als alarmierend bezeichnen Experten die Ausbreitung der EHEC-Kolibakterien, vor allem weil die Krankheit so häufig so einen ungewöhnlich schweren Verlauf mit Nierenversagen nimmt. Nach wie vor ist die Quelle der Infektion unbekannt, höchstwahrscheinlich liegt sie in Norddeutschland. Hier gibt es die meisten Verdachtsfälle, hier gab es auch die 3 Toten. Ein Überblick von Joachim Hagen.
Die Ärzte wollen sich noch nicht festlegen. Es bestehe immer noch die Möglichkeit, dass der EHEC-Erreger nicht bei allen 3 Frauen die einzige Todesursache war. Bereits vor 2 Tagen starb eine über 80 Jahre alte Frau aus dem Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. Sie war wegen einer Operation ins Krankenhaus gekommen. Hier könnte auch eine Vorerkrankung eine Rolle gespielt haben. Anders liegt der Fall bei einer 83-Jährigen aus dem Kreis Diepholz in Niedersachsen. Sie war bereits vor knapp 2 Wochen ins Krankenhaus gekommen. Die Laboruntersuchung ergab dann, dass sie an der EHEC-Infektion starb. Bei einer jungen Frau, die in der vergangenen Nacht in einer Bremer Klinik gestorben ist, sind die entsprechenden Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Klar sei bislang nur, dass die Patientin an Nierenversagen gestorben sei, sagt der Leiter der Infektionsabteilung des Bremer Gesundheitsamtes, Werner Wunderle.
Bei ihr hat man bisher noch keinen Erreger nachgewiesen. Die Untersuchung steht noch aus. Wir hoffen, dass wir die nächsten Tage dann auch das Ergebnis von der Untersuchung bekommen. Aber es ist eben von dem klinischen Verlauf, vom Krankheitsverlauf her, es ist eindeutig eigentlich, dass es EHEC sein wird oder sein muss. Und eben auch diese Nierenkomplikation ist ja auch typisch, zwar selten, Gott sei Dank selten, aber eben auch typisch im Rahmen dieser EHEC-Infektion.
In ganz Norddeutschland ist die Zahl der Erkrankten auf knapp 400 gestiegen. In Nordrhein-Westfalen sind es etwas mehr als 20. Vor allem Schleswig-Holstein ist betroffen. Dort hat sich die Zahl der Erkrankungen innerhalb eines Tages auf 200 verdoppelt. Der Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein, Heiner Garg von der FDP, hat deshalb eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um den Informationsaustausch zwischen den Krankenhäusern zu verbessern.
Ich habe mich gestern dazu entschlossen, diese Koordinierungsstelle einzurichten, weil die Häufigkeit der Erkrankung und zum Teil auch der Verlauf in dieser Form jedenfalls noch nie aufgetreten ist. Und vor dem Hintergrund will ich mit Sicherheit keine Panik machen oder in irgendeiner Art und Weise aufregen. Aber mir scheint es notwendig zu sein, für alle Fälle gerüstet zu sein.
Ein Grund für die rasante Ausbreitung der Krankheit: Der EHEC-Erreger hat sich verändert und ist gefährlicher als früher. So der Mikrobiologe Professor Werner Solbach vom Universitätsklinikum Lübeck.
Wir kennen den Steckbrief des Keimes aus der Vergangenheit sehr gut. Dieser Steckbrief ist diesmal ein anderer. Im Labor verhält er sich anders, wie das bisher der Fall war. Und auch das Verhalten gegenüber Antibiotika hat sich geändert.
Das heißt, der EHEC-Erreger ist resistent gegen einige der bislang üblichen Antibiotika. Das stellt die Krankenhäuser vor Probleme. Welche Therapie am besten wirkt, das muss jetzt noch erprobt werden.
EHEC-Infektion breitet sich weiter aus, Joachim Hagen berichtete. Wenn Kinder quasi im Schutz der Kirche sexuell missbraucht werden, ist das bitter. Nachdem immer mehr Fälle bekannt geworden waren, hatte die Bundesregierung vergangenen April einen runden Tisch Kindesmissbrauch eingerichtet. Die zuständige Beauftragte, die Sozialdemokratin Christine Bergmann, zog heute in Berlin eine erste Bilanz. Anita Fünfinger berichtet.
15.000 Anrufe und Briefe sind bei der Aufarbeitungsstelle des sexuellen Kindesmissbrauchs innerhalb eines Jahres eingegangen. 15.000 Einzelschicksale und die meisten von ihnen leiden noch immer. Manche im Verborgenen, manche offen, berichtet Professor Fegert von der Uniklinik Ulm, der die Anlaufstelle wissenschaftlich begleitet.
Viele der Betroffenen haben körperliche Beschwerden, die sie auf den Missbrauch zurückführen, haben Beziehungsprobleme, haben Erinnerungen, die sie bis heute überfluten, wir nennen das Flashbacks.
Und sie hatten lange keinen Menschen, der ihnen zuhört und sie vor allem ernst nimmt. Christine Bergmann hat sich Dutzende Einzelschicksale zu Herzen genommen, Briefe studiert, aber auch zahlreiche Wissenschaftler und Psychologen gesprochen. Immer mit der Frage, wie kann man den Opfern jetzt noch helfen? Dazu hat sie Dutzende Forderungen an die Politik formuliert und eine wesentliche lautet, das Therapieangebot muss an die Fälle angepasst werden. Ganz viele Opfer fühlten sich nämlich nicht ausreichend psychisch und physisch versorgt. Bergmann fordert deswegen nicht nur die Krankenkassen auf.
Dass bestimmte Therapien übernommen werden, auch als Kassenleistung übernommen werden, die bisher nicht in der entsprechenden Richtlinie drin sind. Das sind traumatherapeutische Verfahren, Kreativtherapien, die den Betroffenen helfen, nach ihrer Aussage, aber bisher nicht übernommen werden.
Und das möglichst ohne Glaubwürdigkeitsprüfungen, so wie das in Strafverfahren üblich ist. Vielmehr schlägt Bergmann vor, dass eine Clearingstelle entscheidet, wer wo Hilfe bekommt. Bergmann unterscheidet in ihren Empfehlungen zwischen Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen und Institutionen und in der Familie. Denn das ist klar geworden, seit es die Anlaufstelle gibt. Am häufigsten werden Kinder in der eigenen Familie missbraucht. Ihnen eine finanzielle Entschädigung zu zahlen, dazu soll sich der Bund verpflichten, sagt Bergmann. Und schiebt als Mahnung gleich hinterher, die Politik habe sie als Missbrauchsbeauftragte eingesetzt, also möge man jetzt nicht von ihren Forderungen überrascht sein.
Mein Auftrag ist, Empfehlungen zu machen für immaterielle und materielle Hilfen für Betroffene aus Institutionen und aus dem familiären Bereich. Und den nehme ich hier ernst. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieser Empfehlung gefolgt wird.
Ganz bewusst aber nennt Bergmann keine konkrete Summe. Die soll sich an der Höhe des Schmerzensgeldes orientieren, das die Opfer bekommen hätten, wenn sie früher vor Gericht gezogen wären. Aber es geht ja um verjährte Fälle. Kirchen und Heime sollen auf freiwilliger Basis Geld bereitstellen. Im juristischen Bereich verlangt Bergmann eine Ausweitung der zivilrechtlichen Verjährungsfristen noch weitergehend, als es das Justizministerium vorgeschlagen hat. Das würde den Opfern mehr Zeit geben, den Fall endlich öffentlich zu machen. Und auch das Opferentschädigungsgesetz soll nach den Vorschlägen der ehemaligen Familienministerin geändert werden. Es gilt bislang nur für Härtefälle. Aber was ist bei Missbrauch ein Härtefall?
Zum runden Tisch Kindesmissbrauch, auch der Kommentar im Echo des Tages von Anja Günther.
Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. So lautet der Titel einer Aufklärungskampagne zum Thema sexueller Kindesmissbrauch. Viele Betroffene haben ihr Schweigen gebrochen, oft nach langen Jahren. Das war mutig und das verdient höchsten Respekt. So redet die Öffentlichkeit endlich über ein Thema, das lange Zeit tabu war. Am runden Tisch diskutieren nun Politiker, Psychologen, Vertreter von Schulen und Kirchen und Betroffene über das Thema sexueller Kindesmissbrauch. Wobei ein Manko ist, dass die Missbrauchsopfer nicht bei jedem Treffen mit dabei sein durften. Wichtiger noch als der runde Tisch aber ist die zentrale Anlaufstelle, die es seit einem Jahr gibt. Die Anrufe sind kostenlos, der Anrufer bleibt anonym. 15.000 Betroffene haben sich gemeldet, was leider zeigt, wie häufig Kinder in Schulen, Heimen und Internaten, vor allem aber im familiären Umfeld sexuell missbraucht werden. Christine Bergmann hat viele dieser Fälle öffentlich gemacht und immer wieder in Interviews und auf Pressekonferenzen darüber informiert, was sich am runden Tisch und am Beratungstelefon tut. Eine engagiertere, unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs hätte die Bundesregierung kaum finden können. Jetzt sollte die Bundesregierung aber auch umsetzen, was Bergmann empfiehlt. Das aber ist das eigentliche Problem. Die Politik muss handeln im Sinne der Missbrauchsopfer. Das aber kann dauern. Bergmann sagt, dass die Betroffenen zusätzliche Therapieangebote brauchen, Spezialisten, die ihnen zur Seite stehen. Wer aber bezahlt Therapien für Jungen und Mädchen, die von Vater, Mutter oder Onkel missbraucht wurden? Wer zahlt, wenn ein Missbrauchsfall verjährt ist? Bergmann hat recht, wenn sie den Staat in die Pflicht nimmt. Aus welchem Topf das Geld kommt, darüber wird in Zeiten des Spardrucks aber wohl erst einmal gestritten. Was peinlich wäre, denn der Bund müsste mit gutem Beispiel vorangehen, wenn andererseits erwartet wird, dass staatliche und kirchliche Institutionen Verantwortung übernehmen und Missbrauchsopfer finanziell entschädigen. Als Zeichen, dass das Leid anerkannt wird, ist finanzielle Hilfe wichtig. Es muss vermutlich noch nicht einmal eine riesige Summe sein. Weil vielen Betroffenen fast noch wichtiger ist, dass über das Thema sexueller Kindesmissbrauch weiterhin geredet wird, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit geschärft wird, damit nicht noch mehr passiert. Die Politik kann dazu einen Beitrag leisten, der gar nicht aufwendig ist. Sie muss dafür sorgen, dass es das Amt der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten und die zentrale Anlaufstelle für Betroffene dauerhaft gibt. Eigentlich wäre im Oktober Schluss. Wenn das tatsächlich so kommt, hätte sich die Bundesregierung ziemlich blamiert. Und für viele Missbrauchsopfer wäre es eine herbe Enttäuschung.
Anja Günther kommentierte auf NDR Info und WDR 5. Er hat mich vergewaltigt, sagt Jörg Kachelmanns langjährige Freundin. Der Wettermann bestreitet die Tat. Einer von beiden lügt. Aber wer? Die Richter sind nicht zu beneiden, die darüber entscheiden müssen. 4¼ Jahre Haft forderte die Staatsanwaltschaft. Heute hielten Kachelmanns Verteidiger ihr Plädoyer. Aus Karlsruhe, Christian Scharf.
Die Plädoyers der Verteidigung sind mit heftigen Angriffen gegen Staatsanwaltschaft und Gutachter zu Ende gegangen. Starverteidiger Johann Schwenn aus Hamburg goss ätzenden Spott über ihm missliebige Gutachter aus. Sie seien provinziell oder Spökenkieker. Er forderte Freispruch für seinen Mandanten und einen Ersatz für die entstandenen Kosten. Der Staatsanwaltschaft gehe es jetzt nur noch darum, sagte er, die Strafverfolgung der Nebenklägerin, also des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, wegen ihrer angeblichen Lügen zu verhindern.
Es sind ja zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür da, dass sie eine falsche Verdächtigung begangen hat und deswegen muss sie verfolgt werden. Nur, da kann ich Sie beruhigen, keine Sorge, für die Verfolgung bleibt die Staatsanwaltschaft Mannheim zuständig und die will die Nebenkläger nicht verfolgen. Das werden Sie auch im weiteren Verlauf des Verfahrens sehen. Nach dem Urteil, wenn es denn so ausgeht, wie wir es beantragt haben, wird die Staatsanwaltschaft sich nicht geschlagen geben, sondern wird Revision einlegen und darauf setzen, dass der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs ihr dann Recht gibt.
Die Spurenlage gebe nicht das Geringste her, so Schwenn. Das hatte seine Kollegin, die Pflichtverteidigerin Andrea Combe, bereits heute Morgen ausführlich dargestellt. Sämtliche Tatortspuren seien keine Beweismittel. Die Verletzungen habe sich die 38-Jährige aus Schwetzingen selbst beigebracht. Und ansonsten habe sie durchgängig und gezielt gelogen. Ihre Aussage sei wertlos, so Andrea Combe.
Die Erfordernisse der höchstrichterlichen Rechtsprechung an eine belastende Aussage, wenn es die Aussage gegen Aussagekonstellation gibt, sind Aussagekonstanz, Detailreichtum, Widerspruchsfreiheit und vieles mehr. Wenn all diese Umstände nicht vorliegen, dann kann man mit dieser belastenden Aussage keinen Schuldspruch stützen.
Die Anwältin des Wettermoderators stieß zumindest im Gerichtssaal auf ungeteilte Zustimmung.
Das Plädoyer von der Frau Kornwil war sehr gut gewesen, muss ich sagen. Ihr kriegt die Sache gut auf die Reihe. Manches war im Vorfeld ja recht spektakulär, aber ich gehe davon aus, dass Herr Kachelmann freigesprochen wird.
Es gab auch teilweise Sachen, die ich noch gar nicht wusste, obwohl ich schon ein paar Mal da war.
Steht ganz klar Aussage gegen Aussage. Ich denke, im Normalfall wäre es eben nicht um Herrn Kachelmann gegangen, wäre es gar nicht zum Prozess gekommen.
Ist schon spannend, ne? Vor allen Dingen, er kennt freigesprochen, ohne weiteres.
Die besondere Stoßrichtung der Verteidigung Kachelmanns waren heute die falschen Aussagen der 38-Jährigen. Sie hatte zu Beginn tatsächlich in zwei Details gelogen. Anwältin Andrea Combe leitete daraus ab, dass die 38-Jährige eine Persönlichkeit habe, die zum Lügen neigt.
Weil harte Beweise ergeben haben, dass die Nebenklägerin die Unwahrheit gesagt haben muss. Die gesamte Spurenlage in der Wohnung lässt hier Rückschlüsse zu. Die rechtsmedizinischen Sachverständigen haben hier eindeutig ihre Stellungnahmen abgegeben, die ganz und gar nicht in Einklang zu bringen sind mit den Angaben der Nebenklägerin. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Tat nicht stattgefunden hat.
Das Urteil wird am 31. Mai gefällt.
Die japanische Reaktorkatastrophe hat auch die deutsche Politik verändert, die nicht mehr auf Dauer auf eine Technologie setzen will, die sich im Notfall nicht abschalten lässt. Immerhin fast 2,5 Monate sind vergangen seit dem verheerenden Tsunami und noch immer ist die Lage in Fukushima nicht unter Kontrolle. Die Betreibergesellschaft TEPCO gab heute zu, dass es vermutlich 2 weitere Kernschmelzen gegeben hat. Aus Tokio, Peter Kujat.
In den Nachrichten in Japan spielte die jüngste Erklärung schon nur mehr eine untergeordnete Rolle. Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks Fukushima 1 musste einräumen, dass auch in den Reaktorblöcken 2 und 3 zumindest eine partielle Kernschmelze stattgefunden habe. Mitte Mai hatte TEPCO das bereits für den Reaktorblock 1 bekannt gegeben. Unmittelbar nach dem Erdbeben am 11. März hatten die Notkühlsysteme funktioniert, wie der Energiekonzern heute noch einmal betonte. Der Tsunami unterbrach dann den Kühlprozess zuerst bei der Einheit 1, sodass die Brennstäbe der Luft ausgesetzt waren und sich immer weiter aufheizten. Hier kam es bereits 16 Stunden später zu einer Kernschmelze und die extrem heiße Masse tropfte auf den Boden des Druckbehälters. Das wiederholte sich etwas später auch in den beiden anderen Anlagen. Was die Einheiten 2 und 3 betrifft, so hat der Umstand geholfen, dass die Kühlung nach der Katastrophe hier wohl noch etwas länger vorhielt. So ein Sprecher von TEPCO. 60 bzw. 101 Stunde später hätten aber der Prozess der Kernschmelze auch dort eingesetzt. Bestätigt werden konnten diese Vorgänge erst jetzt, da die Daten ausgewertet werden mussten, die Mitarbeiter vor kurzem in den Gebäuden der Reaktorblöcke 2 und 3 gesammelt hatten. Wegen der hohen radioaktiven Strahlung durften sie sich aber dort nur wenige Minuten aufhalten. Deshalb fehlt noch immer eine Reihe von Daten. Die Messgeräte sind zum Teil durch die Wasserstoffexplosionen vom 12., 14. und 15. März beschädigt worden und müssen ersetzt werden. Immerhin kann verlässlich die Temperatur am Boden der Reaktorbehälter gemessen werden. Nach jüngsten Angaben beträgt sie dort rund 100 Grad. Das deutet darauf hin, dass von dem Material der geschmolzenen Brennstäbe keine unmittelbare Gefahr mehr ausgeht, weil mittlerweile ausreichend gekühlt werden kann. Fakt ist aber, dass winzige Lecks im Boden der Druckkammern vorhanden sind, aus denen eben jenes hochradioaktive Wasser austritt, das zur Kühlung verwendet wird. TEPCO plant, Wärmeaustauscher zu installieren, die das bereits vorhandene Wasser nutzen. Denn die Entsorgung des hochradioaktiven Wassers bereitet mehr und mehr Schwierigkeiten. Am Morgen des 13. März stoppte die Hochdruckkühlpumpe für den Reaktor 3. Auch wenn man das in Betracht zieht, so bleibt es dabei, dass bezüglich der Kühlung und des Zustands insgesamt die Einheit 1 am meisten Sorgen bereitet, gefolgt von der Nummer 3 und 2. TEPCO sieht es dennoch derzeit als nicht notwendig an, seinen Zeitplan zu überarbeiten. Bis Januar nächsten Jahres will der Betreiber das havarierte AKW Fukushima 1 endgültig unter Kontrolle bringen. In Japan beschäftigt die Öffentlichkeit derzeit vor allem die Frage, ob der Energiekonzern dazu in der Lage ist, nachdem TEPCO noch immer eine Reihe von Fragen nicht beantworten kann.
Wenn die englische Königin neue Kleider bestellt, dann achtet ihre Schneiderin darauf, dass immer genug Stoff gekauft wird, damit er auch noch für einen passenden Hut reicht. Zum Empfang der Obamas trug Elisabeth heute eine Kombination in Hellblau. Schöne Bilder fürs Wahlkampfalbum zu Hause konnte der US-Präsident in London sammeln. Eindrücke von Stephanie Pieper.
Ja, 10 Minuten haben das amerikanische Präsidentenpaar, besser bekannt als die Obamas, und der Herzog und die Herzogin von Cambridge, besser bekannt als William und Kate, miteinander geplaudert. Und nein, Fernsehkameras waren nicht dabei, nur ein Fotograf. Das frisch verheiratete und aus den Flitterwochen zurückgekehrte Ehepaar, so die Botschaft aus dem Palast, wolle den Staatsgästen aus Washington nicht die Show stehlen. Offiziell empfangen hat selbstverständlich die Queen ihre Staatsgäste gemeinsam mit Ehemann Prinz Philipp, Sohn Prinz Charles und dessen Frau Camilla im Park von Buckingham Palace. Die isländische Aschewolke brachte auch die Reisepläne des US-Präsidenten durcheinander. Statt heute Morgen landete Air Force One bereits gestern Abend in London. Schon vor seinem Besuch hatte Obama in einem BBC-Interview die britische Monarchin in den höchsten Tönen gelobt.
I think what the Queen symbolizes, not just to Great Britain, but to the entire Commonwealth and obviously the entire world, is the best of England. And we're very proud of her.
Die Königin verkörpere nicht nur in Großbritannien und im Commonwealth, sondern auf der ganzen Welt das Beste an England, so Obama. Und wörtlich, wir sind sehr stolz auf sie. Eine weitere, protokollarisch interessante Frage war, würde Michelle Obama erneut den Arm um die Queen legen, wie vor 2 Jahren, damals erwidert von der Monarchin? Bislang, zumindest vor den Kameras, keine Anzeichen dafür. Am Nachmittag legte Obama einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten in Westminster Abbey nieder, gefolgt von einem ersten Treffen in Downing Street Number 10 mit Premierminister David Cameron. Der frühere britische Botschafter in den USA, Sir Christopher Meyer, erinnert daran, dass nicht nur die politischen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder eng sind. Jeder kann leicht nachvollziehen, dass die USA der größte ausländische Investor ist in Großbritannien. Aber es überrascht die Leute, gerade die Amerikaner, dass nicht China, nicht Japan, nicht Deutschland der größte Investor in den USA ist, sondern das gute alte Großbritannien mit 1 Million Jobs. Ausführliche bilaterale Gespräche zwischen Cameron und Obama stehen morgen Vormittag auf dem Programm. Hinter verschlossenen Türen dürften auch strittige Themen zur Sprache kommen, sagen politische Beobachter in London. Etwa der Militäreinsatz gegen den libyschen Diktator Gaddafi, der stockende arabische Frühling, der komplizierte Abzug aus Afghanistan. Im Vorfeld jedoch unterstrichen beide in einem gemeinsamen Artikel für die Times die besondere, ja unverzichtbare britisch-amerikanische Beziehung. Doch Robin Niblett, Direktor eines Londoner Thinktanks, hält diese nicht mehr für so special, wie es sich die Briten wünschen. Obama guckt nach China, nach Indien, nach Russland und fragt sich, wie können die europäischen Staaten inklusive Großbritannien dabei helfen, meine Anliegen dort durchzusetzen. Das strategische Interesse der USA liegt momentan nicht in Europa. Wir sind für Obama nur dann nützlich, wenn wir seine internationale Strategie unterstützen. Politisch weniger schwergewichtig dürften die Konversationen am Abend beim Staatsbankett im Buckingham Palast sein, bei dem William und Kate übrigens nicht auf der Gästeliste stehen. 7 Stunden hat es angeblich gedauert, die lange Tafel mit dem besten Porzellan und den schönsten Kristallgläsern zu decken. Übernachten werden die Obamas ebenfalls im Palast, in jener belgischen Suite, in der das jüngste königliche Ehepaar seine Hochzeitsnacht verbracht hat.
Er ist nicht gar so schwer auszusprechen wie jener isländische Vulkan, der vergangenes Jahr den europäischen Flugverkehr beinahe komplett lahmlegte. Und er spuckt auch nicht ganz so viel Asche, der Grimms Wörten. Aber zumindest über Schottland wurden heute die Flüge eingestellt. Thorsten Huhn berichtet.
Tausende von Flugpassagieren in Schottland und Nordengland sind von der Vulkanaschewolke betroffen und sitzen auf den Flughäfen fest. Über 250 Flüge wurden bisher gestrichen. Die Hoffnung, dass die schottischen Airports am Nachmittag wieder geöffnet werden könnten, erfüllte sich nicht. Der britische Verkehrsminister Hammond sagte, im Moment sieht es so aus, als würden Glasgow und Edinburgh noch den ganzen Nachmittag betroffen sein. Morgen früh sollte wieder alles normal laufen. Mehrere Fluggesellschaften, unter ihnen British Airways, KLM und der Billigflieger EasyJet, hatten schon gestern die meisten Verbindungen gestrichen. Da sich die Aschewolke langsamer vorwärts bewegt, verbesserte sich die Situation nicht, wie erwartet, im Laufe des Tages. Die Informationspolitik der Fluggesellschaften scheint, wie schon im vergangenen Jahr, ein großes Problem zu sein. Die Passagiere in Schottland klagen jedenfalls. Das Frustrierendste an der Sache ist, dass man keine Informationen bekommt. Von unserer Airline haben wir überhaupt nichts gehört. Die Meteorologen sind unsicher hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Wetters. Daher wagen sie im Moment auch keine Vorhersagen, wohin die Aschewolke ziehen wird und welche Regionen betroffen sein könnten. Der Chef des Billigfliegers Ryanair, O'Leary, kritisierte das britische Wetteramt, das die voraussichtliche Aschekonzentration in der Atmosphäre vorhergesagt hatte, was dann die Behörden zu Luftraumschließungen bewog.
We've been up there. We've looked. We've checked. We've flown across.
Wir waren da oben, wir haben geschaut, wir haben es geprüft. Wir sind über alle 4 schottische Flughäfen geflogen und sind gelandet. Es gibt keine Vulkanasche in der Luft über Schottland. Die Behörden würden aufgrund falscher Vorhersagen der Wetterämter wieder völlig falsche Entscheidungen treffen, meint O'Leary, wie schon im letzten Jahr. Dem widersprach der britische Verkehrsminister. Die Reaktion ist jetzt eine ganz andere. Letztes Jahr wurde der Luftraum von den Behörden geschlossen, wenn die Aschekonzentration bei 200 Mikrogramm lag. Jetzt haben wir die Regelung, dass der Luftraum offen bleibt und die Airlines fliegen dürfen bei Konzentrationen bis zu 4000 Mikrogramm. Das ist das 20-fache der Grenze vom letzten Jahr. Hammond verwies weiter darauf, dass die Fluggesellschaften bei geringer und mittlerer Aschekonzentration fliegen dürfen, was letztes Jahr noch nicht möglich war. Manche der betroffenen Flugpassagiere steigen aufs Auto um und haben dann lange Reisen vor sich. Andere wiederum warten geduldig. Das ist die Natur, das ist der Vulkan. Da können wir nicht viel machen, fürchte ich. Nur warten und schauen. Aus Angst vor der Aschewolke wird die Mannschaft des FC Barcelona, die am Samstag in London das Champions League Endspiel gegen Manchester United bestreitet, schon heute in die britische Hauptstadt fliegen. Bei den Spaniern macht man sich aber Sorgen, ob es auch die 24.000 Fans nach London schaffen werden, die Barca anfeuern wollen.
Und wegen der Aschewolke aus Island drohen morgen auch Flugverbote in Norddeutschland. Sie ist die größte Umweltstiftung der Welt und sie vergibt jährlich den mit einer höchst dotierten Umweltpreis Europas, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit Sitz in Osnabrück. Entsprechend prominent besetzt zum 20-jährigen Jubiläum heute die Gästeliste. Auch mein Kollege Georg Schwarte war dabei.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die weltgrößte ihrer Art, wird 20. Da wollte auch die Kanzlerin nicht fehlen in diesen Tagen, da Umwelt und Energie Schlagzeilen und Termine beherrschen. Aber erstmal kriegte die Kanzlerin es mit Kräutern zu tun.
Hier ist der Erdbeerspinat und hier Gewürztagetes.
Was ist das?
Gewürztagetes.
Gewürztagetes, na gut.
Nachdem die Gewürztagetes von der Kanzlerin dann auch noch probiert worden war, trat Hubert Weinzierl ans Mikrofon. Als Stiftungsvorsitzender wollte er den 20. Geburtstag feiern und hoffte wohl auf Wegweisendes von der Kanzlerin.
Frau Bundeskanzlerin, ich bin überzeugt, dass Sie in diesen dramatischen Tagen der Energiewende einige politische Botschaften mitbringen.
Die nun kräuterkundige Kanzlerin aber dämpfte derlei Erwartungen.
Ich fürchte, Sie müssen noch wenige Tage warten, um Botschaften zu hören, aber schlechte Botschaften habe ich auch nicht mitgebracht.
Das war also auch geklärt. Jetzt konnte gefeiert werden. Im März 91 nämlich war es Finanzminister Theo Weigel gewesen, der Historisches beschloss. Die Privatisierungserlöse durch den Verkauf der Salzgitter AG, knapp 2,4 Milliarden D-Mark, sollten in eine Umweltstiftung fließen, nicht in den Bundeshaushalt. Weigels Staatssekretäre, der spätere Bundesbankpräsident Tietmeyer und der spätere Bundespräsident Köhler halfen und saßen heute, 20 Jahre später, zusammen in der ersten Reihe. Theo Weigel über seine Gründungsmotive damals.
Ich habe mir gesagt, aus dem Ministerium der Leiden, der Klagen, des Gequältwerdens soll auch etwas hineinkommen, wo man sich hier und da freuen darf. Und darum haben wir das auch in unserer Aufsicht behalten. Und wenn ich Finanzminister geblieben wäre, hätte der Umweltminister das auch nicht bekommen.
Der Umweltminister Töpfer nämlich wollte die Stiftung für sein Ressort. Merkel hält es trotzdem eher wie Weigel.
Ich sag mal so, im Rückblick würde ich sagen, man muss auch Jönne können. War schon ganz gut, dass das Finanzministerium das behalten hat. Da gab es dann auch nie Attacken.
Seither hat die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 1,4 Milliarden Euro Fördergelder verteilt, 7.800 Projekte unterstützt, Forschungen im Bereich Umwelttechnik angestoßen und ermöglicht. Der Bundesumweltminister Röttgen mit seiner Bilanz.
Ein Umweltminister kann gar nicht so blind sein, dass er nicht ganz schnell merkt, was für eine Perle er dort in der Hand hat. Aber eben keine, die man in einen Schrank stellt und anguckt, sondern eine, mit der man arbeiten kann.
Und arbeiten, fördern und entwickeln, das wollen Sie weitermachen. Die Kanzlerin jedenfalls gratulierte mit einem Wunsch.
Machen Sie es in dem Geist, wie Sie es gemacht haben. Nicht konfrontativ, aber nachhaltig fordernd.
Georg Schwarte war das aus Berlin und das war auch das Echo des Tages. Tschüss und schönen Abend. Mein Name ist Holger Senzel.